zum zweiten Freitag im Sommerbibelkurs 2015. Ich habe auch zwei mindestens gesehen, die das erste Mal da sind. Und wir beginnen heute mit einem Loblied, Nummer 39. Nummer 39. Danke, Claudia und Dorothee. Jetzt freuen wir uns noch mehr als bei der Zusage von Dr. Haniel Strebel aus Zürich. Wir geben sehr gern und mit großem Dank Ihnen jetzt die Zeit, im Blick auf die nächste Generation, im Blick auf die Familien, in Anknüpfung an den Schluss vom Josua-Buch. Wir danken Ihnen nochmal und heißen Sie nochmal herzlich willkommen.
Bete mit uns. Herr, öffne uns die Augen, damit wir die Wunder sehen aus deinem Gesetz. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Herr, ich freute mich über dein Wort, so wie einer, der große Beute findet. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Mit diesen Versen aus Psalm 119 heiße ich Sie herzlich willkommen an diesem schönen Morgen. Und bitte Sie, Richter 2 aufzuschlagen. Das Buch Richter, Sie werden es in den nächsten Tagen noch mehr betrachten. Ich möchte gerne mit einem Abschnitt beginnen aus Gottes Wort. Richter 2 lesen wir ab Vers 6. Richter 2 ab Vers 6. Als nämlich Josua das Volk entlassen hatte, zogen die Kinder Israels jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte. Und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er an Israel getan hatte. Als aber Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren gestorben war, da begruben sie ihn im Gebiet seines Erbteils, auf dem Bergland Ephraim, nördlich vom Berg Gaasch. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Baalen. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und folgten anderen Göttern nach, von den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Denn sie verließen den Herrn und dienten dem Baal und den Astarten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel, und er gab sie in die Hand von Räubern, die sie beraubten, und so weiter. Dazu noch zwei kurze Verse aus Josua 24. Wir blättern etwas zurück und gehen an den Schluss des Buches Josua. In Josua 24, Vers 1 steht, dass Josua am Ende seines Lebens alle Stämme Israels nach Sichem versammelte, die Ältesten von Israel, die Häupter, Richter und Vorsteher zu sich. Und als sie vor Gott, beachten Sie diesen Ausdruck, vor Gott getreten waren, da sprach Josua zum ganzen Volk. Er hielt eine Rede dann, oder den zweiten Teil einer Rede, und ein Teil dieser Rede ist der berühmte Satz in Vers 15, den ich Ihnen gerne auch noch lese. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich habe gestern Abend einige Dinge gesagt über das Thema Mannsein und das entlang dieses Dreiklangs von Elend, Erlösung und einem Leben in Dankbarkeit zu entfalten versucht. Heute Morgen möchte ich gerne ein Thema anschließen, das mir sehr am Herzen liegt, als Vater natürlich, aber auch als Teil von Gottes Volk hier im deutschsprachigen Raum. Das ist der Blick auf die nächste Generation. Ich werde wieder drei Hauptpunkte machen und diese drei Hauptpunkte von einem Anfang oder einem Schluss einrahmen. Ich werde zuerst kurz über den Generationenbruch reden, das, was wir eben gelesen haben, die Vision von Josua oder der Aufruf, dem Herrn treu zu bleiben, der offenbar in der nächsten Generation nicht mehr geklappt hat. Ich werde dann versuchen, anhand des Lebens von Josua drei Punkte aufzuzeigen, was uns hilft und stärkt, den Blick auf die nächste Generation im Auge zu behalten. Erstens, dass es wichtig ist, ein geistliches Zielbild zu haben, nicht nur für heute, sondern auch für morgen und übermorgen. Zweitens, dass es wichtig ist, geistliche Väter und Mütter zu haben. Und drittens, dass es unglaublich wichtig ist, unsere Feinde im Blick zu behalten. Dies alles entwickelt aus der Heiligen Schrift am Leben von Josua. Ich möchte wie gestern Abend auch gerne mit einem Traum abschließen, einem Traum von mir, einem Zielbild von mir, innovative Gemeinschaften als Zellen christlicher Gegenkultur. Ich beginne mit dem Generationenbruch. Wir haben den Abschnitt gelesen in Richter 2, ab Vers 6. Ich stelle einige kurze Beobachtungen dazu an. Ich lege diesen Abschnitt jetzt nicht ausführlich aus, sondern mache einige kurze Beobachtungen. Das Erste, das wir dort sehen, ist, dass das Volk ins Erbteil entlassen wurde. So wie sie auch übernächste Woche wieder in den Alltag gehen, kommt der Moment im Leben von Familien, im persönlichen Leben und auch in der Gemeinde, wo jeder in seinen Alltag geht. Jeder an seinen Ort. Und dann im normalen Alltag und nicht bei den außergewöhnlichen Gelegenheiten entscheidet sich, ob mein Glaube mich, ob unser Glaube uns trägt. So war es damals und so war es heute. Der Schreiber des Buches der Richter macht eine Beobachtung. Er sagte, solange die Leute unter Josua lebten und der Generation, die ihn umgab, offenbar übten diese Männer einen solch prägenden Einfluss aus, lebte das Volk in der Treue gegenüber Gott. Und nachher, was passierte? Es geschah ein Bruch. Offenbar ließ sich dieses Leben nicht mehr halten. Was war der Grund dafür? Wir sehen zwei Dinge in diesem Abschnitt. Das erste ist, dass sie den Herrn nicht mehr kannten und auch die Werke, die er an Israel getan hatte. Vers 10 steht das. Josua und die ihn umgebenden Ältesten und Führer des Volkes hatten krasse Jahrzehnte erlebt hinter sich. Große und schreckliche Werke des Herrn, seine Rettung, aber auch sein Gericht. Gott hat sein Volk oft richten müssen, vor dem Einzug ins Land und dann auch bei der Eroberung des Landes. Was können wir aus diesem Abschnitt lernen? Wir können nicht von der Vergangenheit allein leben. Jede Generation muss erneut einen Zugang finden zum Glauben. Und es ist mein Gebet heute Morgen, dass wir diesen Blick auch bekommen für die nächste Generation und dass wir wirklich sein Werk kennenlernen. Wie kam es dazu, ist meine Frage heute Morgen, dass Josua selbst diesen Zugang hatte? Und wie können wir auch heute vorsorgen, dass der Glaube an die nächste Generation weitergeht? Ich habe vor einigen Wochen ein Buch gelesen, Wie Mann ein Mann wird, ist der Titel. Sehr gutes Buch und etwas, das schreibt der Autor für Jungen im Alter so zwischen so ab 12, die junge Männer werden. Und eine Lektion ist mir im Gedächtnis geblieben, dieses Buches. Er schreibt, ihr Jungs, die Frage, wie ihr später eure Familie führt, wie ihr mit euren Kindern umgeht, wie ihr an eure Arbeit erledigt, so wie wir es gestern bei Boas gesehen haben, die entscheidet sich nicht dann, wenn ich 30 oder 40 bin, sondern die entscheidet sich sehr wesentlich dann, wenn ich schon 12 bin. Und seine Aufforderung war in diesem Buch, lebe heute so, mit dem Blick auf das, was viel später ist. Das, was du heute tust, die Gewohnheiten, die du dir heute angewöhnst, das Wasser, von dem du trinkst, das, womit du dich ernährst, heute ist entscheidend für das, was übermorgen passiert. Wir haben gestern Abend eine Diskussion gehabt und ich habe die Frage gestellt, was macht ihr hier in Baden-Württemberg mit euren Kindern, die ihr einmal haben werdet, die noch Kinder haben werden? Das ist eine sehr wichtige Frage. Was denkt ihr ist wichtig für sie? Womit wollt ihr sie begleiten? Womit wollt ihr sie ausrichten? Wie wollt ihr mit ihnen auch das Thema der Bildung vor und mit Gott leben? Das ist nicht ein Thema, was sich in 10 Jahren oder 15 Jahren entscheidet, sondern das ist schon heute wichtig. Weil das, was ich heute tue, entscheidet und wie ich heute lebe, entscheidet über das, was ich in der Zukunft tun werde. Ich erlebe heute viele junge Menschen, die alles endlos vor sich herschieben. Ich glaube, das ist eine Geißel unserer Zeit, dass wir Dinge vor uns herschieben. Warum? Weil wir denken, wir hätten so viele verschiedene Optionen. Es gibt doch noch dies und das und jenes und das auch noch. Ich muss doch noch das und dies und jenes. Ich möchte Sie ermutigen, hier einen anderen Denkansatz zu fahren. Handeln Sie so heute, wie wenn Sie 10 oder 20 Jahre älter wären. Das ist meine Botschaft heute. Handeln Sie so, wie wenn Sie 10 oder 20 Jahre älter werden. Kevin DeYoung, ein Autor, den ich sehr schätzte, hat einmal gesagt, hat einen Blogartikel geschrieben mit dem Titel ihr Männer handelt mit 18, als wärt ihr 38. Dann seid ihr etwa gut drin. Was wir von Josua lernen ist, jede Generation muss einen neuen Zugang finden. Und es ist nicht selbstverständlich, dass eine neue Generation diesen Zugang findet, auch wenn die vorige Generation eine herrliche, eine einzigartige, eine geradezu geniale geniale Jahrzehnte hatte. Wir kommen zum Ersten. Was braucht es? Womit können wir vorsorgen, dass der Glaube an die nächste Generation weitergeht? Und wenn ich an die nächste Generation denke oder an die übernächste, dann möchte ich nochmals betonen, egal ob sie 20, 40 oder 60 sind, leben sie heute so, dass sie an übermorgen denken. Das Erste, was ganz wichtig ist, ist ein geistliches Zielbild. Wir mögen uns fragen, an was Josua dachte, als er seine Abschlussrede hielt. Ich glaube, dass er sich an das orientierte, was ihm sein Mentor Mose vor einigen Zeit schon zugerufen hatte. Ich möchte gerne dieses geistliche Zielbild etwas skizzieren anhand von 5. Mose 6. Bitte schlagen Sie mit mir auf, 5. Mose 6. Wenn Ihnen ein geistliches Zielbild fehlt, so glaube ich, dass 5. Mose 6 sehr gut aufzeigt, worin dieses bestehen könnte. Das 5. Buch Mose ist ja ein, wie das der Name, der lateinische Name Deuteronomium sagt, das zweite Gesetz. Mose verkündigte dem Volk, das kurz davor stand, in einen neuen Abschnitt ihrer Geschichte zu gehen, also vor dem Land Kanaan stand, erneut das Gesetz. Der größte Teil des 5. Buches Mose, beginnend mit Kapitel 5, ist eine Auslegung der 10 Gebote. Das kann ich jetzt nicht näher erläutern, aber im 5. Kapitel finden Sie die Wiederholung der 10 Gebote. Das war Programm und Stoff für das Volk, das einen neuen Abschnitt vor sich hatte. Das war Stoff für die neue Generation. Und in den folgenden Kapiteln bis fast, ich glaube es ist 5. Mose 26, folgt eine Auslegung, eine detaillierte Auslegung dieser 10 Gebote. Gottes Gesetz wird angewandt auf die Situation, die Sie im Land antreffen werden. Beachten Sie, wie diese Auslegung beginnt in 5. Mose 6. Wir lesen in 5. Mose 6, Vers 4 Folgendes. Dieses ganz berühmte Wort, das ist Schema Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und ja, so beginnt es. Worin kommt denn die Liebe zu Gott? Und Jesus fügt im Neuen Testament hinzu, zum Nächsten, zum Ausdruck. Worin kommt diese Liebe zum Ausdruck? Indem wir uns an Gottes Gesetz orientieren. Das ist der Zusammenhang hier im 5. Mose 6. Es geht um das Halten seiner Gebote. Vor uns, vor allem jetzt nach der Verkündigung der 10. Gebote, vor der detaillierten Auslegung dieser Gebote erschallt der Ruf, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Um das geht es. Jetzt komme ich zum geistlichen Zielbild. Was sagt Mose der Generation, die nach ihm kommen wird? Welches Zielbild? Wie würde sich das zeigen, dass sie ihren Herrn lieben mit ganzem Herzen? Herz ist im Hebräischen nie nur die Gefühle. Herz heißt immer, das ist die Schaltzentrale, sage ich immer, unseres Seins. Es geht um Wille, Verstand und Gefühle, um alles zusammen. Mit deiner ganzen Kraft. Lesen Sie mir, was nachher kommt. Diese Worte lesen wir sehr oft nicht. Ich habe sie auch lange überlesen. Was kommt nach diesem Vers? Es kommt Folgendes. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen. Haben Sie schon mal einen Mann erlebt, der ein neues Auto kaufen will? Der trägt die Pläne sprich den Katalog und die Bilder und die Angebote dieses neuen Autos wochenlang mit sich herum. Haben Sie schon mal gemerkt? Es liegt auf seinem Nachttisch, es liegt auf seinem Pult, es ist das Hintergrundbild seines Computers und seines Handys. Und Moses sagt hier, genauso sollen wir sein Wort auf unserem Herzen tragen. Wir Eltern, und jetzt spreche ich mal von Eltern oder Großeltern, wir begehen viele Sünden und Fehler gegenüber der nächsten Generation. Aber wenn nur eines da ist, dass wir seine Worte auf unserem Herzen tragen, das ist das Wichtigste, das ist das Zentrale. Wenn Sie doch merken würden, dass sein Wort das Zentrale ist, warum? Weil wir das Wort anbeten? Nein, sondern weil wir den anbeten, der dieses Wort gegeben hat und der sich selbst bezeugt dadurch und sagt, es ist mein Wort, es ist meine Selbstbezeugung. Merkt die nächste Generation, ob wir dieses Wort auf unserem Herzen tragen? Das ist so zentral, das ist ganz wichtig für dieses geistliche Bild. Und ich wünsche mir, dass man mal einmal sagen kann, Haniel Strebel ist, wie es von David heißt, hat nach dem Willen Gottes seiner Generation gedient. Apostelgeschichte 13, Vers 36. Er hat nach dem Willen Gottes seiner Generation gedient, indem er die Worte auf seinem Herzen trug, so wie ein Mann die Pläne seines neuen Autos mit sich trägt. Ich glaube, Kinder und die nächste Generation, die merken ganz schnell, was bei uns zuvorderst steht. Nicht nur da in dem, was wir sagen, sondern vor allem in dem, was wir tun. Der zweite Punkt dieses geistlichen Zielbildes. Du sollst ihnen diese Worte, steht in Vers 7, du sollst diese Worte deinen Kindern einschärfen. Wir sollen Gottes Wort scharf machen, so wie man ein Messer schärft, das ist auch dieses Wort, das hier gebraucht wird, und sollen ihm keinesfalls seine Schärfe nehmen. Sie haben mir gestern Abend die letzten Kapitel des Buches Richter kurz mit mir angeschaut. Das sind keine angenehmen Kapitel. Nehmen wir Gottes Wort nie die Schärfe. So wie im Neuen Testament steht, dass Gottes Wort lebendig ist und wirklich Dinge offenbart. Wir sollen Gottes Wort scharf machen. Ich glaube, es hat auch die Bedeutung davon, es trefflich in die Situationen hineinsprechen. Ich komme gleich darauf, noch mehr zu reden. Wir sollen ihnen diese Worte einschärfen. Die Frage ist, was schärfen wir der nächsten Generation ein? Was sind unsere, die Psychologen reden ja von Einschärfungen. Es gibt ganz verschiedene, zum Beispiel, du musst zu allen lieb und freundlich sein. Eine sehr häufige fromme Einschärfung, nicht sehr biblisch. Was schärfen wir ihnen ein? Seine Worte sollen wir ihnen einschärfen. Ich mache mal noch weiter mit dem dritten Element. Mose sagte zu der Generation, ihr sollt, Vers 7, dauernd davon reden. Wann? Wenn du zu Hause auf deinem Sofa sitzt, wenn du unterwegs bist im Auto, wenn du dich abends niederlegst in dein Bett und am Morgen, wenn du brummelig an den Frühstückstisch kommst. Du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden. Es soll dein Handeln begleiten, alles, was du tust. Ob du beim Einkaufen bist, ob du mit den Kindern im Museum bist oder mit den Enkeln, ob du unterwegs bist, soll dich ständig begleiten. Sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Sie sollen dein Denken und dein Sehen bestimmen. Wenn du andere Menschen siehst, wie sie handeln, wenn du andere Menschen beobachtest, und Kinder beobachten sehr scharf und Dinge feststellen, zum Beispiel, wie andere Dinge nicht so gut machen. Was machen wir also? Was mache ich als Eltern? Auf jeden Fall hinsehen und nicht wegsehen. Dann schauen wir hin und betrachten uns, wie es der Sprüchedichter sagt, ganz genau, wenn wir am Feld eines Faulen vorbeikommen und diskutieren, was hätte geschehen können, wenn dieser Faule etwas aus seinen Gaben gemacht hätte. Aber wir bleiben nicht dabei stehen, sonst würden wir uns ja erheben über den anderen, das ist auch nicht gut. Dann sage ich oft zu meinen Jungs, komm, wir beten für diese Person. Und wir stehen dann still auf der Straße und beten für diese Person und beten auch, dass diese Lektion des Faulen, der seine Gaben nicht nützt, auch in unserem Leben Spuren hinterlässt und uns zu Gutem anspornt. Merken Sie etwas von diesem Zielbild? Ich möchte gerne davon sprechen, nicht nur in den formellen Andachtszeiten, schon gar nicht nur am Sonntagmorgen, einmal fromme Stunde und dann den Rest der Woche nichts mehr. Nein, ich möchte davon sprechen, wenn ich mit meinen Kindern oder mit der nächsten Generation über ihre Freunde spreche. Ich möchte davon sprechen, wenn ich über den Beruf spreche. Ich möchte davon sprechen, wenn ich über Sexualität spreche. Ich möchte davon sprechen und so weiter. Diese Worte sollen uns begleiten, sollen uns anleiten. Das kann man nicht tun, wenn die beiden ersten Schritte nicht da sind. Wenn diese Worte nicht auf unserem Herzen sind und wenn sie nicht sie scharf machen. Das ist das Zielbild, das ich glaube, dass auch Josua im Blick hatte in seiner Abschlussrede. Wir sollen dauernd von seiner Ordnung reden und es mit unserem Leben verknüpfen. Dazu gehören geplante Anlässe wie Familienandachten, aber, und gerade so wichtig, auch die vielen ungeplanten Anlässe, zum Beispiel Konflikte. Zum Beispiel Dinge in unseren Familien, die nicht gut laufen. Das sollen Anlässe sein, um mit unseren Kindern innezuhalten und unseren Sein Gesetz zu erinnern und uns von ihm beleben zu lassen. Es geht noch weiter. Wir sollen sie auf die Pfosten unseres Hauses und an die Tore schreiben. Das heißt, Gottes Wort und seine Ordnung soll unser ganzes, unsere Sichtweise, unseren Handeln, aber auch unser ganzes Familienleben prägen. Wenn ich von Familie spreche, spreche ich auch von generationenübergreifenden Ereignissen. Schön, wenn auch die andere Generation im Glauben ist. Ich weiß, dass es lange nicht immer so ist. Es soll unser Familienleben prägen und sichtbar werden. Jetzt magst du mir sagen, was du da entwirfst, das ist irgendwie hirnverbrannt. Ne? Der tönt nach Gehirnwäsche. Ich glaube, und ich möchte noch das letzte Element hinzufügen, was ganz wichtig ist, ist noch die folgenden Verse zu lesen. Ab Vers 10. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringt, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Ölbäume, wenn er dir dein Einfamilienhaus schenkt, wenn er dich beschenkt mit vielen technischen Geräten und so weiter. Wir sind in einer ganz ähnlichen Situation. Wir leben im Wohlstand. So hüte dich davor, den Herrn zu vergessen. Was hält uns am meisten davon ab, Gottes Gesetz zu leben und auf unserem Herzen zu tragen? Es ist der Wohlstand. Der Wohlstand fördert unsere Vergesslichkeit. Das steht hier in 5. Mose 6, Vers 12. Hüte dich davor, den Herrn zu vergessen. Und wenn du satt geworden bist, dass du dann denkst, jetzt habe ich ihn nicht mehr nötig, ich habe ja alles, was ich zum Leben brauche. Das ist wohl der größte Trugschluss, den wir unserer nächsten Generation weitergeben können, dass wir uns dann nichts mehr fehlt, dass wir dann nicht mehr auf diesen Gott, der sich bezeugt hat, angewiesen sind. Ich möchte gerne noch etwas in diesem Zusammenhang über Familienandachten sagen. Ich weiß, dass in den meisten Familien, und das zeigen Umfragen aus den USA, aber auch aus unserem deutschsprachigen Raum, dass die meisten Familien keine Andachten machen. Ich habe schon Familienväter gehört, die mir gesagt haben, die religiöse oder die Erziehung der Kinder im Glauben, das übernimmt die Kirche. Das ist ein riesiger Trugschluss. Die erste und die wichtigste Verantwortung, haben wir auch gestern Abend gehört, jemand gesagt von Ihnen auch in der Runde, die erste und die wichtigste Voraussetzung, um in unserem Umfeld bestehen zu können, sind die Eltern, das Elternhaus, der Einfluss des Elternhauses, der ist, und das hat Gott auch extra so gemacht, absichtlich, der ist nicht zu unterschätzen. Die Kirche kann nicht die Kinder erziehen, das geht nicht. Und darum müssen wir uns überlegen, auch für die nächste Generation, Gottes Wort wieder regelmäßig so in unsere Familien zu bringen. Und ich möchte einige Punkte erwähnen aus meiner eigenen Erfahrung. Ich ringe seit Jahren um die Familienandachten und habe Ihnen einige Punkte mitgebracht. Wenn Sie Familienandachten machen, machen Sie auch Andachten mit Ihren Enkeln. Unbedingt machen Sie Andachten mit Ihren Enkeln. Die übernächste Generation ist oft viel offener und sie haben ein anderes, entspannteres Verhältnis. Machen Sie auch Andachten mit geistlichen Kindern. Überlegen Sie sich in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Nachbarschaft, wen könnte ich nachziehen? Ältere Frauen, jüngere Frauen, ältere Männer, jüngere Männer. Unbedingt, Titus 2. Sabiti Anna Weil, ein schwarzer Pastor, hat mal gesagt, der Dienst, der in seiner Gemeinde am meisten brach liegt, ist, dass die älteren Frauen die jüngeren Frauen unterweisen. Er sagt, ich investiere einen großen Teil meiner pastoralen Energie in die älteren Frauen, um sie nachzuziehen, damit sie die Jüngeren unterweisen. Und das hat einen Aufbruch in der Gemeinde gegeben. Das Erste, was wir müssen, wenn wir Andachten machen, in welcher Form auch immer, egal, wenn du sie ansetzt, es ist immer die falsche Zeit. Das habe ich erlebt in den letzten Jahren. Rechne damit, dass du um diese Zeiten ringen musst. Warum? Weil in der unsichtbaren Welt jemand keine Freude daran hat, wenn du das machst. Aber es ist zentral. Meine Söhne sagen mir oft, Papi, wir ringen einmal wieder. Und da ist jemand, der nicht will, dass wir diese Zeiten haben. Das Zweite ist, sprich regelmäßig mit deinem Ehepartner, falls du das kannst, oder auch mit einer anderen Person über die Andachten und bete mit ihm oder mit ihr zusammen um Segen für diese Zeiten. Oft bin ich mit meiner Frau im Gespräch und seufze und ringend sage, eigentlich ist es schon verrückt. Ich liebe Gottes Wort, ich liebe es, meine Kinder zu lehren, ich liebe es, andere Menschen zu lehren, aber manchmal ist es mir so leid und es ist so hart und es ist so viel Widerstand und so viel Lärm und so viel Ablenkung, es hängt mir aus. Und da bin ich so froh, meine Frau, die immer wieder mit mir betet und sagt, bleib dran, das ist ganz wichtig, dass du das machst. Suchen Sie sich eine Person, nicht Ihr Ehepartner, eine andere Person, und beten Sie regelmäßig für Ihre Zeiten mit Ihren Kindern, mit Ihren Enkeln, mit Ihren geistlichen Kindern. Es gibt Tage, da geht die Andacht unter, drittens, weil du nicht zu Hause bist oder einfach, weil es irgendwie einen anderen Ablauf gibt oder Besuch kommt oder irgendwas. Ganz wichtig ist, wenn du es abgebrochen hast, fang sofort wieder an. Das ist das Gleiche wie beim Umfallen. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf, Sprüche 24. Ich sage, wer Familienandacht macht, fällt 1000-mal um und steht wieder auf. Unbedingt, mach wieder weiter, gib nicht auf, fahre heute wieder weiter damit. Der vierte Punkt. Wenn ich nicht von Gott selbst versorgt bin, dann werden es die anderen bald merken. Wenn ich nicht erfrischt bin, wenn ich mich nicht gestärkt habe in diesem Wort und es nicht in meinem Herzen ist, dann wird es schnell dürr und Es wird auch schnell aufhören, das merke ich selber. Ich muss selber versorgt werden, um andere versorgen zu können. Und das Schöne ist ja auch, und das ist Gottes Gnade, wie in Sprüche 11 es steht, der Tränkende wird selbst getränkt. Das erfahre ich auch immer wieder. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir uns selbst auch von Gott versorgen lassen. Persönlich halte ich es so, dass ich seit Jahren die körperliche und die geistliche Versorgung miteinander kopple. Das heißt, ich versuche immer vor, während, nach den Mahlzeiten, je nachdem wie es geht, ganz kurze Einheiten zu machen. Jemand hat geschrieben, Tim Challis, den ich sehr schätze, hat letztens geschrieben und gesagt, eigentlich machen wir es uns in unseren Andachten immer zu schwer. Wir wollen die optimalen Bedingungen, wir wollen eine halbe Stunde und wir wollen, was wir alles wollen. Mach lieber 30 Sekunden, eine Minute, zwei Minuten und gib nicht auf. Fang mal mit 30 Sekunden an, mit einem kurzen Impuls. Ich habe einen Vater erlebt, der seine erwachsenen Kinder heute noch immer fragt, was hast du heute in der Bibel gelesen? Und sie ihm dann kurz Rückmeldung geben. Ich frage meine Söhne auch jeden Tag und ich versuche immer wieder zu erzählen, was hast du gelesen heute? Wie hat Gott zu dir gesprochen? Gar nicht. Genau, dann ist das Thema, warum Gott heute nicht spricht. Lass dich nicht entmutigen, frage nach. Ich merke auch bei mehreren Kindern oder wenn es mehrere sind, dass dann die einen Kinder sich sehr oft melden, aber dass es wichtig ist für mich als Leiter oder auch für meine Frau, dass die anderen auch berücksichtigt werden. Ich weiß nicht, ob Sie das auch schon beobachtet haben, gerade bei größeren Familien oder auch schon bei kleineren, dass die jüngeren Kinder oft sehr viel größeren Freiraum genießen. Gott hat sie ja genau in dieser Reihenfolge auf die Welt kommen lassen, da ist auch was dahinter. Die haben eine andere Aufgabe oft auch im Leben. Gleichzeitig ist es wichtig, die Jüngeren nicht zu vergessen. Meine drei Älteren, die habe ich schon, seit Jahren bin ich dabei und ich ringe darum, auch den beiden Jüngeren, immer wieder von Neuem auch einen Zugang zu ermöglichen durch Gottes Gnade. Ganz wichtig, lass dir die Botschaften des Vortages von den Kindern nacherzählen. Wir machen sehr viel narrativ, auch im Lernen und im Unterricht, aber auch, wenn es um Gottes Wort geht. Ich beginne immer mit dem Jüngeren, einige Fragen zu stellen. Manchmal ist es lästig. Manchmal sagt mir der Kleine, hier, Papi, du weißt doch das schon. Warum fragst du mich das? Da gibt es mehrere Antworten, aber eine ist, weil ich auch von dir lernen möchte. Wie oft habe ich aus dem Mund des Kleinen so gute Dinge gelernt? Letztens habe ich ihm das Bild gezeigt, unserem Jüngsten, von 2. Mose 32, dem goldenen Kalb, und habe gefragt, Peer, was siehst du? Dann hat er auf das Bild gezeigt, auf das goldene Kalb, und gesagt, sie haben gesagt, das ist unser Gott. Habe ich gesagt, super. Super Zusammenfassung, so, das ist unser Gott. So einfach ein Satz, der ist mir so ins Herz gegangen. Frage deine Kinder nach den Botschaften, was sie noch behalten haben. Manchmal wirst du die Antwort erhalten, nichts, ist mir nichts mehr im Gedächtnis. Und dann frage ich nach, und wenn du dir nochmals überlegst, ja, ich müsste nochmals schnell gehen und meine Bibel aufschlagen, dann mach das. Geh hin, lass Zeit, lass Raum, um das auch mal wieder zu holen. Oder warte mal schnell, ich muss dieses Buch holen. Gut, dann hol das Buch, mach das, unbedingt, nimm dir Zeit dazu. Ein weiterer Punkt ist, es ist leicht, die Ohren zu verschließen und nichts mitzubekommen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch die anderen ansprechen, wenn wir den Eindruck bekommen, dass die Inhalte an ihm oder an ihr vorbeiziehen. Lass es nicht auf dir ruhen. Es lässt mir keine Ruhe, wenn ich merke, dass ein Kind einfach alles an sich vorbeiziehen lässt. Ich meine nicht, dass es müde ist. Ein Kind darf bei mir auch liegen in der Andachtszeit. Es darf auch die Augen schließen, es darf auch mal rumgehen. Es ist nicht, dass es so